Guten Morgen, Ma'am. Ist das nicht ein wunderschöner Morgen?
Ach, was, du mich auch.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen, Flo.
Hallo.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Tag, Jin.
Hallo.
Und ein herzliches Hallo auch an alle angeschlossenen RundfunkmitgliederInnen hier im Start. Wir hören gleich die Jasmin auf jeden Fall noch. Und der Robert schaltet sich mal wieder dazu. Freude zu einem gut gefüllten Programm heute mit zahlreichen Filmstarts in dieser Woche, von denen wir dann doch einen Großteil abgedeckt haben, so wie ihr das gewohnt seid, hier kompetent besprochen in den nächsten 2 Stunden Filmriss. Wir kommen gleich zu den doch zahlreichen Filmstarts in dieser Woche. Vorher hören wir aber ein bisschen Musik und die kommt von unserem...
Der Soundtrack des Monats.
Genau, und wir haben Sinners, der aktuell in den Kinos zu sehen ist. Blood and Sinners ist der deutsche Titel, der deutsche in Anführungszeichen. Haben wir auserkoren hier mit ganz viel Blues und hören jetzt auch Sinners von Rod Wave aus dem Soundtrack.
Wenn du guckst, willst du mich anmerken oder was? Sag das, wenn du mich anmerken willst. Mach dich gerade oder steh auf oder was? Was spinn hier nicht rum, aus dem Fenster gucken oder... Läuft nicht. Du bist doch ein Kerl oder was? Mach dich gerade. Da gucken und gucken, da kommt ja nichts. Aufstehen oder was? Du musst mal einen raussuchen für uns beide. Was trinkst du?
Ein Bier.
Ja, Bier, doppelten Cola rum. Für dich weiß ich nicht, was du trinkst.
Wissen wir auch nicht. Egal. Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. So viel ist sicher und wir sind bei den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und da hat sich die Jasmin was angeschaut für euch und für uns, damit ihr es vielleicht nicht tun müsst. Wir werden es hören. Wir reden über Clandestin, ein Film mit Barbara Sukowa, der in dieser Woche in den Kinos anläuft.
Clandestin ist ein... Ich glaube, Thriller möchte es sein. Auf jeden Fall ein Film über eine Fluchtgeschichte. Der fliehende Charakter allerdings, ein junger Mann, wird wirklich sehr wenig erzählt, wird keine runde Figur. Vielmehr geht es um jene, die seiner Flucht helfen. Ein Künstler schmuggelt ihn aus Marokko nach Europa und bringt ihn bei seiner Freundin, einer ja konservativen, rassistischen Politikerin, unter. Deren Assistentin stammt auch aus Marokko und soll ja dabei helfen, die Situation zu entschärfen, und das Ganze zieht sich. Wir kriegen teilweise Dinge aus mehreren Perspektiven erzählt, wo eine schon nicht so spannend gewesen ist. Ja, also die Struktur baut wenig Spannung auf. Die Figuren bleiben oft klischeehaft und blass in dem, was da erzählt wird. Ich glaube, der Film möchte Geflüchtete humanisieren. Am Ende verschafft er aber mehr den Konservativen ein menschliches Antlitz, als ja, seine geflüchteten Figuren über das Klischee zu erheben. Und das, finde ich, ist durchaus etwas, was man dem Film vorwerfen kann, gerade weil es wirkt, als habe er etwas anderes erreichen wollen. Ich glaube schon, dass der Film prinzipiell pro Menschenrechte und Asyl ist und diese konservativen Figuren so als ja, Argumente der Gegenseite, die sich aber überwinden lassen, einbringt oder als schlimme Beispiele auf eine Art. Es funktioniert halt nicht so richtig und so ist es ein sehr both-sidiger Film irgendwie, der diesen Figuren immer wieder versucht, eine Tiefe zu verleihen, während das Ganze eben bei den ja nicht in konservativen Kreisen unterwegsen Figuren nicht passiert. Und ja, sollte nicht so sein. Unterhaltsam ist es, wie gesagt, auch nicht. Es ist schon kompetent gefilmt, es sieht ganz okay aus, aber mit der Auswahl dieser Woche würde ich jetzt eher zu einem anderen Film raten, wenn ihr nicht einfach 2 Stunden für eine Handlung, die 70 Minuten bräuchte, verschwenden wollt und dabei eine fragwürdige Aussage bekommen.
Da wisst ihr Bescheid. Vielen Dank an Jasmin. Zu sehen ist der Film Clandestin von Angelina Macarone mit Barbara Sukowa, Laumbert Wilson und Banafshe Urmazadi in dieser Woche in den Kinos. Und eben dort gibt es auch, lieber Flo, ab dieser Woche einen Film zu sehen, auf den ich auch sehr gespannt war, allein schon aufgrund seiner tollen Hauptdarstellerin. Wir wollen reden über Opus.
Ja.
Wollen wir?
Wollen wir. Mir ist noch eingefallen, ich habe leider vergessen, nochmal Musik davon rauszusuchen oder sowas.
Okay, das mache ich dann.
Denn
kein Problem.
In Opus, oder wie er im Deutschen ja heißt, Alfred Morettis Opus.
Ja. Hab mich auch gewundert, ob das nicht ein anderer Film ist, den die meinen.
Nee, leider, es wird auch so komisch in den Untertiteln eingeblendet, bei der wunderschönen Titlecard. Geht es um Ariel Acton, ist die Hauptfigur, die wird gespielt von Ayo Edibiri. Die ist Journalistin bei einem Musikmagazin und auf einmal kommt nach 30 Jahren der große Superstar der 90er, der die großen alles ausverkauft hat, immer eben Alfred Moretti wieder und sagt, er macht ein Album, das ist wundervoll, John Malkovich. Und der lädt ausgewählte Leute zu sich auf sein Anwesen ein, das dann irgendwo in Utah steht, mit ganz weit weg von allem. Da dürfen dann sie hin, ihr Chef, eine Paparazza, eine Influencerin, irgendein Typ, den er scheiße fand, der jetzt Podcasts macht. Moment. Und noch jemand. Ah, die aktuelle Skandalnudel, das meistgehasste Sexsymbol im TV, wird sie beschrieben. Die werden dahin eingeladen, um mit ihm gemeinsam seine neue Platte zu hören, weil die wieder großartig ist und er ist ja der allerkrasseste und ja, er ist einfach ein Kondensat aus ganz vielen berühmten Menschen, die wir mal hatten. So, und John Malkovich hat, glaube ich, sehr viel Spaß daran, das zu spielen. Und dann ist vielleicht auch nicht alles so lieb und nett, wie es erst erscheint, wenn man da hinkommt. Und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, weil ich könnte jetzt wieder Vergleiche mit anderen Filmen bringen, aber dann habe ich das Gefühl, da nimmt man doch irgendwie einiges vorweg potenziell. Deswegen, ich fand's solide. Mein Problem ist fast, dass es eben zu sehr ein Kondensat von anderen Filmen ist, wo ich so das Gefühl habe, ich habe die Einzelaspekte von dem ganzen Film schon mal in anderen Filmen einfach besser gesehen. Am Ende fand ich es trotzdem in Ordnung. Also es hat mich jetzt irgendwie nicht verärgert und irgendwie, ich habe mich jetzt nicht irgendwie beleidigt gefühlt davon, wie blöd mir das, was der Film mir hier vorhält oder sowas. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass es auch noch ein Regiedebüt ist, finde ich das alles schon sehr, sehr gut, was ich da gesehen habe. In allem, was so gezeigt wird.
Ja, man schaut den, glaube ich, so vor allen Dingen auch eben, also so ging es mir zumindest halt eben wegen seiner Hauptdarstellerin, ne? Das ist ja durch The Bear durchaus auch ein Grund, da reinzugehen vielleicht.
Auf jeden Fall, also die beiden, also gerade John Malkovich und Ayo Edibiri sind schon die Hauptgründe, da reinzugehen. Ansonsten, wie gesagt, der Film erzählt jetzt nichts wahnsinnig bahnbrechend Neues, macht aber, finde ich, durchaus Spaß. ich war auch überrascht, als ich gesehen hatte, dass er eine 12 hat und war dann gespannt im Film, weil ich auch schon ein bisschen Grundthematiken wusste. Und war dann bei manchen Szenen sogar ein bisschen überrascht, dass er eine 12 bekommen hat, weil ich schon das Gefühl hatte, dass der, wenn er auch viel kaschiert, sag mal an manchen Stellen, doch vielleicht ein paar Dinge einem zumutet und auch eben jetzt nicht komplett davor zurückschreckt, nicht auch mal gruseligere oder creepigere Momente einzubauen. So. Deswegen, und ich finde tatsächlich, die Musik war schon irgendwie auch ganz cool tatsächlich, die sie da der Figur von John Malkovich angedichtet haben, dem Alfred Moretti. Das war zwischen Gott noch ein exzentrischer, komischer Typ da zu, ja okay, ist schon ganz unterhaltsam, wie er da irgendwo seine, was habe ich gelesen, die Mischung aus David Bowie, Michael Jackson und alle möglichen von sich gibt, wenn er da irgendwie als Typ rauskommt mit so extravaganten Klamotten und da von sich redet, als wäre er Gott persönlich, so ungefähr. Das ist schon nicht ununterhaltsam auf jeden Fall.
Ja, dem guckt man ja auch wirklich gerne zu, das stimmt.
Ja, ja, und ihr finde ich halt auch einfach, also ihr gucke ich auch da einfach ganz gerne zu. Deswegen, wie gesagt, was der Film am Ende aussagt, ist potenziell, kann man da natürlich sagen, das hätte noch ein bisschen ausgearbeiteter sein können. Das ist jetzt, wie gesagt, nichts Neues, nichts Weltbewegendes oder so, aber definitiv kein schlechter Film.
Mhm. Okay, das ist ja, klingt ja schon mal gar nicht mal verkehrt, auf jeden Fall. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das ab dieser Woche machen. Opus oder wie heißt der?
Alfred Moretti ist Opus.
Okay, alles klar. Ja, vielleicht nicht ganz irgendwie der beste Titel, um den Film zu promoten.
Eine Fake-Persona aus dem Film in den Titel zu schreiben, weiß ich halt auch nicht so richtig, was das soll. Ich habe den Eindruck, das macht jetzt nicht so viel Unterschied, ob man den nur Opus nennt oder dann diesen Alfred Moretti reinbringt, wo sich jeder fragt, wer ist das, um dann festzustellen, okay, das ist halt eine der Hauptfiguren aus dem Film.
Vielleicht gab es da wieder rechtliche Bedenken und nachher klagt dann noch Opus und beschwert sich, dass Life is Life nicht im Film zu hören ist oder so.
Nee, oder Ahnung. Es gibt halt einfach schon Film in Deutschland. Weil wir wissen ja, in Deutschland dürfen Filme ja nur, müssen ja einmaligen Namen haben und das ist ja in Amerika nicht so, deswegen könnte es auch das gewesen sein.
Was ich sehr schön finde, ist, dass es ja offensichtlich hier auch Originalsongs sind, die John Malkovich da covert. Zumindest hat Nile Rodgers die zusammen mit The Dream gemacht. Da gibt es 35mm und Dina Simone. Und davon hören wir jetzt einen, nämlich Dina Simone. Hier ist John Malkovich aus dem Soundtrack zu Opus.
Loud noises!
So, wir schauen mal, was die liebe Jasmin uns noch geschickt hat, denn sie hat sich noch einen Film angeschaut und der scheint dann doch besser zu sein. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt gleich hören. Und zwar hören wir rein in Toxic, der ab diese Woche startet. Und da hören wir uns erstmal so ein bisschen Musik zur Einstimmung an, glaube ich. So, mal gucken.
Toxic ist ein Sozialdrama aus Litauen, das Ganze ziemlich arthousy, relativ langsam, aber es entwickelt einen Sog, der mich für die ganze Zeit nicht losgelassen hat. Wir folgen zwei Mädchen, beide 13, die in einer relativ runtergerockten Industriestadt leben und inmitten all diesen Verfalls wollen sie Models werden, weil das eine Zukunft, etwas Glamour verspricht, aber das Model-Dasein in Toxic ist alles andere als glamourös. Wir sehen sie weiterhin in Armut leben, während sich ihre Freundschaft vertieft. Wir sehen sie strugglen, wie sie versuchen, Geld aufzubringen für Fotoshootings. Diese Modelschule, an der sie sind, wird ganz offensichtlich als einen Scam dargestellt. Vielleicht auch mit noch düstereren Sexarbeitsanteilen dahinter, und dennoch ist es der Traum, an den sie sich klammern, wo sie versuchen, eine Identität aufzubauen, die sie aus diesem Elend rausbringen kann, die sie zu was Besonderem macht. Und es ist ziemlich herzzerreißend zu sehen, wie sie sich selbst daran ruinieren, wie sie ihre Körper schinden. Das Ganze hat Body-Horror-Anteile, die man von Modelfilmen erwarten würde, mit gestörtem Essverhalten und all dem, aber geht da auch noch deutlich weiter. Also kein Film für Leute, die da Probleme mit haben, denn es ist schon ein relativ zentrales Thema und auch ziemlich verstörend dargestellt. Es ist auf jeden Fall ein Film über Körper. Also Toxic zeigt Menschen, die in dieser heruntergekommenen Gegend leben und auch alle ein bisschen vom Leben verheert wirken. Wir bekommen sehr, sehr divers Körper gezeigt und kriegen halt auch mit, dass mit seinem Körper zufrieden zu sein nicht notwendigerweise etwas damit zu tun hat, wie der aussieht, sondern auch damit, wie zufrieden man eben mit sich selbst, seinem Umfeld, seinem Leben ist, wo Selbstsicherheit liegt. Und das Ganze ist auf jeden Fall absichtlich, dass wir eben diese jungen Models sehen, von der denen eine eben versucht, sehr, sehr viel Gewicht zu verlieren. Die andere hat ein hinkendes Bein, aber an sich sind das zwei sehr normschöne Mädchen und dennoch sind sie die Figuren, die am unzufriedensten mit ihren Körpern sind in dem ganzen Film. Und ja, es ist ein Film, der uns auch Schönheit zeigt im Heruntergekommenen, im Verfall oder eben die Grenzen zwischen dem, was ist schön, was ist abstoßend, was ist trist, was ist aufregend, verwischt. Und das macht es wirklich, wirklich gut. Es gibt teilweise lange Einstellungen von dröhnender Musik untermalt, Tanzsequenzen, die nicht notwendigerweise die Story fortschreiten lassen, aber die Stimmung aufbauen. Toxic ist auf jeden Fall ein Vibe-Film und hat im Zentrum die Beziehung zwischen zwei Mädchen, die sich eben unter turbulenten Umständen kennenlernen und dann einen gemeinsamen Traum haben. Und diese Beziehung würde ich nicht als toxisch beschreiben, sondern die Umstände, in denen sie unterwegs sind, seien es die immer latent zu sexueller Gewalt bereitscheinenden Jungs, mit denen sie sich herumtreiben, sei es die High-Control-Group der Modelschule, die wirken toxisch und das Ganze lässt sich natürlich auch auf Erwartungen an Schönheit, an Jugend, an Mädchen weiterdenken und hat eben teilweise auch eine sehr harte Konsequenz in der Darstellung in diesem Film, fast schon verstörend. Aber die Beziehung zwischen ihnen wirkt auch sehr echt und eben auch wie ein positiver Einfluss in ihrem Leben. Und das ist auch etwas, was ich durchaus zu schätzen wusste, dass hier viele, auch nuancierte Bilder und Emotionen drin sind. Saule Bliuvate, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die Regisseurin hat hier ihr Langfilmdebüt hingelegt und es wirkt schon auf eine Art wie so ein erster Film, in dem Sinne, dass eben sehr viel an Themen drin ist, die Persönlichkeit schon sehr durchscheint. Das ist ein Indie-Film, es ist kein Auftragswerk oder so, aber es ist auch ein sehr erwachsener, sehr, sehr kompetent und bewusst gestalteter Film und ich bin froh, ihn gesehen zu haben und möchte ihn auch unter der Einschränkung, dass es eben ein Sozialdrama über junge Mädchen, die Schreckliches erleben, ist, weiterempfehlen.
Und wenn auch ihr Toxic sehen wollt ab dieser Woche, dann könnt ihr das tun. Und es scheint sich zu lohnen. Vielen Dank, liebe Jasmin.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, 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 ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Nein, bleibt bei uns und wir kommen zum Horrorfilm der Woche. Ja, das ist ja vielleicht nicht wirklich nötig gewesen, aber da wollen wir gleich drüber reden, ob es diesen Film gibt oder nicht. Wir wollen reden über Until Dawn und dazu begrüßen wir den Robert. Hallo Robert.
Hallo.
Hi, hi. Until Dawn, das Spiel von Supermassive Games, großer Erfolg auf der PlayStation 4, war ja bereits schon eigentlich eine Anhäufung, ein Sammelsurium an Horror-Tropes, an ja, vielen verschiedenen Vorbildern, die hier verarbeitet wurden aus der Horrorfilmgeschichte vor allen Dingen. Jetzt wird aus dem Spiel also wieder ein Film, also geht quasi den Weg in die andere Richtung. Und die Frage ist jetzt, wie greift der Film das Spielerische auf, beziehungsweise macht es überhaupt Sinn, das Ganze für die Leinwand zu erzählen, oder ist es eher so eine fixe Idee wie Pac-Man zu verfilmen oder Tetris oder so, die Gerüchte, die es ja schon seit vielen Jahren gibt und natürlich das viele Geld, was auch gemacht wird mit Videospielverfilmungen gerade aktuell.
Ja.
Ja. Also erstmal, ja, ich habe erstmal das Spiel gespielt, zweimal, weil es ist auf jeden Fall ein Spiel, es ist ein spielbarer Horrorfilm, das kann man schon sagen. Damals wurden Halden Perdier und Rami Malek gecastet, Peter Stormare und so weiter. Also es waren schon richtig Schauspieler, die da eingescannt wurden für diesen Film, wollte ich gerade sagen, für dieses Spiel damals. Und da das sehr, sehr gut, also das war auch grafisch sehr weit oben und man hat eben diese Entscheidungsfreiheiten, dass man also so Sachen ganz groß die Entscheidung trifft und es ist eher, ja, viele kennen die Spiele wie Detroit, Fahrenheit oder Heavy Rain, aber das ist hier noch eine ganz andere Klasse, weil, aber wie gesagt, das ist auch spielerisch, hat man nicht so viel Freiheiten, aber man ist eben stark in diesen ganzen Entscheidungssachen und alle Figuren können soweit komplett sterben, glaube ich. Ich glaube, wenn man mit einer durchkommt, kann man zum Ende kommen, aber es können auch alle mit so verenden oder man kann alle überleben und mit den Entscheidungen, was alles gibt, gibt es natürlich Änderungen der Handlung oder natürlich, wenn eine Figur stirbt, fallen Kapitel aus. Das heißt, man muss es dann nochmal spielen und wenn die Figur überlebt, genau, dann sieht man eben, was da an der Stelle gewesen wäre. Und ich hatte es Flo schon gesagt, mit mir im Kino war, dass es waren drei Horror-Genre, die da vertreten sind, aber das dritte ist mir entfallen in dem Spiel. Wir wollen auch nicht sagen, welche das sind, weil das ja auch schon damals im Spiel hat mich überrascht, dass es überhaupt da drin ist. Also das, und dann, weil man da mehr in falsche Fährten geführt wird und es gibt dann verschiedene Sachen. Genau. Aber okay, so ist erstmal das Spielprinzip. Die Charaktere können sterben. Und wenn man es nochmal spielt, kann man die überleben lassen. So, jetzt haben wir diesen Film, der neue Charaktere hat, der sie in eine sehr ungefähre Umgebung bringt, in ein Haus, in einen Ort, wo sie sterben können. Also das kann man vorab schon sagen. Das wurde direkt auch schon während der Produktion vor dem Trailer und so wurden so Features rausgespielt, damit man sich vorstellen kann, wie haben die das umgesetzt, wie ist die, also der Ansatz der Idee, dass nicht einfach Leute und wenn die, ja, normalen Kinofilm, wenn die normal einmal sterben, dann sind die ja dann tot. Und so haben die hier irgendeine Mechanik, die nicht wirklich erklärt wird, mit einer Sanduhr, die jedes Mal, wenn alle tot sind, zurückgesetzt wird und sie den Tag nochmal neu durchleben. Aber nicht neu durchleben, wie war das,
die, beziehungsweise
genau, wie es angesprochen wird. Die Nacht, ja, die Nacht. Und es ist nicht wie angesprochen, es wird auch sogar thematisiert ganz kurz, dass es sehr viele Filme gibt, wie und täglich ist das Murmeltier ist der beste Vertreter, aber wo der Tag wiederholt wird. Aber tatsächlich ändert sich hier jeder Tag. Und so kommen wir sozusagen in den Genuss, kann man sagen, wie hier sozusagen, was eigentlich das Spiel ja nicht unbedingt ausmacht, aber dass eben die Charaktere alle mal sterben auf verschiedene Art und Weisen und immer wieder versuchen, die Kette zu durchbrechen und einfach gar keine Ahnung haben, was sie machen müssen. Der einzigste aus dem Hauptcast, also aus dem Until Dawn-Spiel, ist Peter Stormare. der da wieder mehr spielt als nur ein Tankstellenwart, das kann man schon mal sagen. Aber ich liebe den Typ sowieso. Immer wenn er in irgendeinem Film auftritt, ich kann an den Auftritt in Fargo das kann ich nie wieder vergessen. Aber der Typ ist einfach nur geil. Und der hat eben so eine. Ja, der Typ ist super. Genau. Und ja, und der, Flo, erzähl noch mal was dazu sonst.
Genau, also
ich habe zu viel geredet.
Das ist okay. Was Robert versucht hat zu sagen, ist, dass man einfach das, was man aus dem Spiel kennt, potenziell aus dem Fenster werfen muss, weil der Film halt nur über Umwege was mit dem Spiel zu tun hat, weil es eben diesmal darum geht, dass Leute eine Nacht immer wieder durchleben und eben das Ziel ist, bis zum Morgengrauen, also until dawn, zu überleben. Das wird auch relativ früh klar gemacht. Und dann haben wir eben einen Geisterbahn-Horrorfilm, kann man schon sagen, finde ich. Der
sehr witzig, da es ja von Until Dawn auch ein VR-Spin-Off mit einer Geisterbahn gibt.
Das wundert mich jetzt nicht. Ich glaube, das bietet sich auch einfach an. Was mich tatsächlich mit am positivsten überrascht hat, ist die ganze Effektarbeit im Film. Weil ich fand jetzt auch die inhaltlichen Dinge, wie der sich erklärt oder sowas oder eben nicht erklärt, hat mich tatsächlich mehr genervt. Die ganzen Charaktere, ja, da kann man manche Sachen vielleicht so halb sympathisch finden, aber ich sag mal so richtig krass mitgefiebert mit denen habe ich jetzt auch nicht unbedingt, sondern ich fand es schon immer schön zu sehen, wenn die irgendwie, keine Ahnung, einen Holzpflock durchs Auge bekommen haben, dann ist der Körper weggefallen, das Auge hing halt noch auf dem Holzpflock drauf. Das waren die Sachen, die der Film für mich überzeugend gemacht hat, denn da ist doch sehr viel handgemacht einfach, also da sind sau viele, da ist sehr viel Practical Effects dabei und das macht dann schon Spaß, dazu zu gucken tatsächlich. Mehr oder weniger.
Ja, ich muss. Das war auf jeden Fall. Die ganze handgemachte Arbeit war sehr gut. Wir haben hier den Regisseur David F. Sandberg, der sich nicht so mit Ruhm bekleckert hat in der Vergangenheit. Er hat dieses Annabelle Recreations gemacht. Und ich hatte nur Lights Out den Kurzfilm gesehen, aber nie Lights Out den langen Film, den er gemacht hat. Hast du ihn gesehen?
Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Was ich noch gesehen habe von ihm ist Shazam 1, weil er hat nämlich Shazam 1 und Shazam 2 verbrochen oder gemacht.
Shazam 1 war sehr gut und die 2 war nicht so gut. Aber ja, genau. Also er hat so abwechslungsreiche Filmografie. Beim Horror, Lights Out habe ich jetzt nicht gesehen, aber Until Dawn wäre dann schon sehr gut. Der Annabelle-Film war durchschnittlich, sage ich mal. Aber hier scheinbar so richtig Geschichten erzählen, so ist, also wenn man sagt, kameratechnisch, Kameraarbeit, die Effekte, die Practical Effects, das ist alles sauber, die ganzen was Story ist, das kann man ein bisschen so vernachlässigen, es wird ein bisschen so irgendwie erklärt und diese Hauptcharaktere, das stimmt, also wenn ich an solche auch Remake von Evil Dead denke, wo ich mitleide, oder die ganzen Hütten-Horrorfilme oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so, da will ich ja immer, dass die überleben und war immer schockiert, wenn die gestorben sind. Ich meine, hier hebt sich das ja auch irgendwann auf, wenn die immer wieder sterben. Aber ich habe was Flo bestätigen kann, selber mitgelitten, weil das war schon ziemlich krass. Der hat jetzt eine FSK 16 und scheinbar war er erst mit 18 angegeben. Scheinbar haben sie bestimmt gerechnet. Ich hätte auch gerechnet, wenn ich den Film gesehen hätte, der kriegt eine 18. Also es ist schon ganz schön, also ich habe da mitgelitten, fand es richtig eklig. Also ich fand es aber gut, also gut eklig in der Hinsicht. Also wenn man steht auf so krassen Gewalt, also stehen also im positiven Sinn, sage ich jetzt, nicht im negativen Sinn, ja, dann wird man hier gut bedient, weil ich muss auch immer weggucken und mich wegdrehen, weil also so, aber ich muss es sehen. Ich muss sehen, aber ich will es auch nicht sehen, dieses Mischmasch. Aber es ist eben sehr gut krass inszeniert und man leidet so richtig mit, ja. Und die haben sich schon was für die Tote einfallen lassen. Genau, aber also für eine kurze Unterhaltung, so. Für so eine, ich will was Splatterisches, krasses Szenen, 103 Minuten geht er. Also, ja, wir haben auch festgestellt, der macht auch Speed, der geht auch nicht.
Nö, der geht gut durch. Der hat einen coolen Spin auf, wenn ihr alle schon mal so Zeitloop, also so Time-Loop-Filme gesehen habt, gibt ja immer so irgendwann dann so einen Zusammenschnitt. So, hier sind ganz viele Tage innerhalb kurzer Zeit. Da hat der, finde ich, tatsächlich einen coolen Spin drauf. Wie er das darstellt im Grunde, das ist schon ziemlich cool. Genau, und ansonsten ist das einfach, geht ja schnell runter. Wie gesagt, ich fand es alles auflösungstechnisch, was hinten raus noch passiert, da habe ich dann doch mehr mit dem Kopf geschüttelt und den Augen gerollt. So, wo ich mir so gedacht habe, warum versucht ihr hier dann irgendwie das alles das wird zu sehr versucht zu erklären, ohne dann wirklich was zu erklären. Das fand ich halt leider alles ziemlich ein Mist. Aber mit den Todessequenzen und den einzelnen Nächten, die die dadurch leben müssen, da finde ich, kann man schon ordentlich seinen Spaß haben, wenn man möchte.
Die Kameraarbeit war auch sehr, alles eigentlich sehr gut. Und jetzt sehe ich gerade, Kameramann ist der Kameramann eigentlich von Alexandria, ja, also Hügel, blutigen Augen, High Tension, Maniac, The Crazies, tatsächlich in Resident Evil, Welcome in Raccoon City, Growl, alles mögliche, auch Shazam 1 und The Nun hat er alles Kamera gemacht und scheinbar ist das wirklich so ein Horrorkamera, Mirrors und so weiter. Also der ist wirklich, ja, das ist sein Ding, das passt alles. Aber wie gesagt, technisch top, inhaltlich flop, das kann man schon sagen, aber wenn man nicht viel erwartet, von einem ja, Videospielverfilmung, was eigentlich basiert darauf, dass du die Story selber lenkst, haben sie wohl mit dem, das war auch die beste Idee, sie machen konnten. Also zum Glück nicht den Film nach, also das Spiel komplett mit den Charakteren nochmal nachgespielt, sondern man hat immer noch Bock, wenn man sagt, ich kenne das Spiel nicht, dann spielt doch das Spiel einfach. Geht nicht ins Kino, Mensch.
Oder geht halt ins Kino, wenn ihr Bock habt auf ungefähr 95 Minuten Geisterbad netto. Weil also ich glaube, da kann man schon auch wirklich einfach seine 95 Minuten Spaß mit haben. Bestimmt auch, ich bin gespannt, wenn dann für einige Leute das potenziell auch so der erste Horrorfilm sein wird oder sowas für ein jüngeres Zielpublikum, weil ich glaube, das ist schon, eine jüngere Zielgruppe ist eigentlich schon angezielt und gleichzeitig werden vielleicht einige von denen vielleicht auch ein bisschen verschreckt sein von der Härte des Films. Das hatten wir jetzt nicht im Kino, dass man da irgendwie mitbekommen hat, wie die Leute zu sehr gemacht sind. Ich glaube, Robert war der lauteste im Kino, wenn er sich erschreckt hat, weil Robert immer sehr viel mitleidet. Aber genau, wenn ihr Bock habt, geht ihr zu Until Dawn. Der läuft in, glaube ich, jedem größeren, jedes Kino, was mehr als zwei Sitze hat, gefühlt.
Ja. Genau. Also, wer Bock drauf hat, Until Dawn, dann jetzt also in den Multiplex-Kinos zu sehen. Danke euch. Und bevor wir euch dann gleich nochmal hören und den Robert hier in der Leitung behalten, würde ich sagen, machen wir eine kurze Verschnaufpause, um den geistigen, mentalen Cut halt auch irgendwie hinzukriegen mit dem...
Der Soundtrack des Monats.
Und da gibt es ja was Schönes drauf, nämlich auf dem Soundtrack zu Sinners gibt es einen Song, den Ludwig Göransson, der ja den Soundtrack gemacht hat, gemeinsam mit Jerry Cantrell gemacht hat. Und das ist der Gitarrist von Alice in Chains. Und die haben In Moonlight gemacht und den hören wir jetzt.
Vergessen wir das Auspeitschen. Fangen wir an mit dem Blasen, okay? Wo ist unser maskierter Masochist?
So, ihr Lieben, wir haben den Robert noch in der Leitung und wollen reden über einen weiteren Film, der in dieser Woche in den Multiplex-Kinos anläuft. Ihr habt gestern mal ein schönes Doppel gemacht oder vorgestern was?
Donnerstag haben wir schön.
Was, genau. Und habt euch ja den Steuerberater
Teil 2
angeschaut.
genau. Ich habe mir auch am Mittwoch in Vorbereitung darauf erstmal den Buchhalter Teil 1 angeguckt und war durchaus begeistert davon und habe Robert noch vorgeschirmt, was mir an diesem Film so gefallen hat. Und dann kam Teil 2 oder so. Nein, genau, wir waren bei The Accountant Teil 2, der auch 8 Jahre nach dem ersten Teil ansetzt, also ungefähr so viel Zeit, wie zwischen den beiden Filmen lag. Und ja, Ben Affleck macht immer noch irgendwie mit Hilfe seiner Freundin im Institut für Autismuskinder die Welt zu einem
Spoiler.
Teilweise besten. Der ist nur ein Spoiler für den ersten Teil.
Ja, für den ersten.
den niemand mehr sehen will irgendwie.
Nein. Also ich meine, wenn der zweite damit einsteigt, da wird es jetzt schon auch, ja, ne? Oder das, und beziehungsweise steigt er damit ein, dass wir J.K. Simmons wiedersehen, der irgendwie umgebracht wird und dann soll eben Ben Affleck auf den Plan gerufen werden, um herauszufinden, was da alles um den Tod von J.K. Simmons passiert ist. Das macht er dann auch, er tritt auf den Plan. Es kommt dann auch noch, und ich mache es jetzt extra besonders grob, Robert, tatsächlich. so wie der Film es auch teilweise besonders grob macht. Es kommt dann auch wieder John Bernthal dazu als der Bruder von Ben Affleck. Und dann haben wir im Grunde sowas wie früher so ein Buddy-Cop-Film war, sag ich mal. So zwei Brüder, die dann durch die Welt da durchziehen und irgendwie Kinder vor bösen Kriminellen retten wollen oder halt eben die Welt vor bösen Kriminellen retten wollen. Und ja, genau, das über ein bisschen mehr als 2 Stunden. Kann auch gern direkt dazukommen. Am ersten Teil fand ich so toll, dass er sich ernst nimmt, dass das alles gar nicht so lustig ist und dass Ben Affleck als Buchhalter und super Autist, der halt diesem, er soll autistisch sein, er hat natürlich dieses Klischee vom, er ist ein Mathe-Genie, aber ansonsten geht der Film mit dem Thema eigentlich ziemlich cool um. Und fast alles, was ich daran cool fand im ersten Teil, wirft der zweite so ein bisschen aus dem Fenster und geht in die Part, die ich nicht so lustig fand oder nicht so gut fand. Und geht halt eben rein zu, wir sind jetzt 2 lustige Typen und machen lustig, also das ist die ganze Zeit, John Burnford bringt Sprüche.
Ja, das finde ich da alles nicht so.
Ja, also John Burnford bringt Sprüche und Ben Affleck wird in komische Situationen gesteckt, die dann lustig sind, weil er halt als Autist nicht wie der Normmensch drauf reagiert. So, das hat zum Teil auch schon funktioniert. Ich bin jetzt auch niemand, der eigentlich grundsätzlich sagt, ich finde das doof. Ich fand es nur schade, dass es in dem Film so war. Weil das halt genau die Stärken vom ersten Teil waren für mich, dass es eben alles sich so ernst nimmt. Und von diesem Buchhalter-Ding kann ich auch schon mal sagen, wenn ihr denkt, dass er nochmal irgendwas mit Mathe macht in diesem Film, werft es aus dem Fenster. Der Typ macht kein einziges Mal irgendwo Steuern oder Bücher oder sowas, was ich fast schon schade fand, weil ich so dachte, das war cool am ersten Teil, dass er tatsächlich auch mal im Büro saß und halt man gesehen hat, dass er doch irgendwie versucht, einen normalen Job zu machen. Eine schlechte Zeit hatte ich aber trotzdem nicht. Robert, wie ging's dir?
Ja, also du hattest auch eine gute Zeit. Ich hatte schon eine gute Zeit, weil mich hat das nicht so gestört, weil es sind 8 Jahre vergangen. Und da sehe ich dann eher, dass auch der Charakter eventuell sich mit gewissen Sachen, auch die passiert sind damals in dem Film, im ersten Teil, ein bisschen verändert hat. So. Und ich fand es jetzt nicht so also witzig und so lustig, wie du das fandest. Also es waren ja so absichtlich Sachen eingebaut. Das muss ich schon mal sagen, ist so. Aber das hat mich nicht aufgesetzt und natürlich angefühlt. Weil man muss sagen, die 2 Charaktere, die aufeinandertreffen und so, die haben ja vorher nichts miteinander also tun gehabt. Und im ersten Teil war es eher so ein Christian Wolf sozusagen, so eher so der Einzelgänger. Und die meisten Charaktere sind gar nicht dem, außer der Charakter von Anna Kendrick im ersten Teil, hatten mit ihm so zu tun. So. Ja, deswegen hat man ihn auch nie in irgendwelchen, ja, alltäglichen Situationen so groß gesehen. Account 1 ist natürlich eher so eine Origin-Story, weil da wird eher oft gedröselt in ganz kleinen Versatzstücken und immer mehr mit irgendwelchen Sachen, die wir dann zusammen puzzelt, also ein sehr geiles Drehbuch. Ich bin ja wirklich großer Fan vom ersten Teil, habe den schon 4-5 Mal gesehen. Sehr, ich mich schon drauf gefreut. Aber das kann der eben jetzt nicht nochmal machen. Ne? Wir haben jetzt eben einen Fall. Jetzt ist hier jemand gestorben. Der ist an den großen Fall dran. Und jetzt heißt, was war da? Wer war hinter ihm her? Was ist da los? Und das wird jetzt, soll jetzt aufgeklärt werden. Innerhalb so gewissen denn ihr Möglichkeiten, die ziemlich groß sind und natürlich der neuen Chefin der Finanzbehörde. Und ja, ich finde das alles trotzdem schon, wir haben hier klar solide Action, die Kamera und Technik, das ist alles top. So, und ja, ich mag einfach, und das Beste ist ja sowieso, da ja viele immer sagen, Ben Affleck, der kann nicht schauspielern. Es gibt genug Leute davon. Ich bin nicht davon überzeugt, aber viele. Mein Kumpel Reini, schöne Grüße, sagt immer, der hat ein Steingesicht. So, und ich muss sagen, gerade hier, wo so ein Autist, der einfach spielt, der einfach keine groß mit Emotionen nicht so klarkommt, einfach nicht, dass es so kann. Selbst deswegen hat er damals ja das Casting gekriegt für Gun Girl, weil David Fincher gegoogelt hat nach einem Schauspiel mit falschen Lächeln und dann auf ihn gekommen ist, weil er gemerkt hat, wenn er neben dem Versuchbild seiner Frau steht und so lächelt, dass es einfach scheiße aussieht, hat er gesagt, das ist mein Schauspieler dafür. Genau, weil er das nicht so richtig kann, wurde er gecastet. Und ja, das ist ja perfekt. Also da finde ich deswegen auch, das ist die perfekte Rolle für ihn. Er macht das auch wahnsinnig gut. Und klar, der Braxton, also
John Bernthal.
Ben Bernthal ist eigentlich, das ist schon immer der Typ fürs Harte, egal welche Filme und was alles ist, das ist der draufhaut. Der hat ja auch schon viele coole Sachen gemacht, hat ja damals auch den Punisher gespielt, habe ich leider noch nicht gesehen, kann mir aber in der Rolle mir den natürlich auch sehr gut vorstellen. Und ja, es ist auf jeden Fall, klar, es gibt Sachen, die Leute, die den ersten Teil nicht mochten, Also bei mir war der erste absoluter Lieblingsfilm, volle, also richtig mit bester Film des Jahres so für mich damals. Da kommt er natürlich jetzt nicht ran. Und das ist auch, weil es auch sauschwer ist, aus so einer Sache einen zweiten Teil zu machen. Das war eben geschuldet, weil der schon sehr gut im Kino lief und weil der einfach gut eingespielt hat und weil es dann eben leider dann oder doch oder gut, keine Ahnung, gesagt haben, komm, lass uns zweiten produzieren. Ne? Und das halt die Schwierigkeit, weil der erste eigentlich rund und perfekt und gut abgeschlossen war. Das kann man schon sagen. Deswegen ist es sauschwer, da eine Fortsetzung zu machen. Aber ich würde sagen, sie haben es auf jeden Fall mit Accountant 2 nicht versemmelt. Den kann man sich sehr gut als guten Action-Thriller angucken.
Ja, also es ist, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein kompletter Reinfall ist. Es sieht schon alles sehr nach Kino aus. Es macht schon alles Spaß. Und obwohl ich jetzt mitbekommen habe und weiß, dass es wohl noch einen dritten geben soll, frage ich mich halt noch mehr, wie viel Handlung man da noch reinkriegt oder sowas. Oder ob sie nur noch zu zweit irgendwo rumziehen und Spaß haben. Ich hätte mir fast noch mehr halt eben gewünscht, dass es sich noch ernster nimmt eigentlich tatsächlich, weil ich das am ersten so sehr mochte. Aber ich kann auch mit diesem Film ganz gut leben. Ich glaube, ich war vielleicht einfach nur ein bisschen enttäuscht, weil ich in der Nacht davor den ersten geguckt habe.
Das kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn du den frisch hattest und ja, dann kann ich mir vorstellen, dass dann die Erwartung anders ist.
Ja. Aber ich bin trotzdem nicht böse und Ben Affleck macht schon sehr Spaß als dieser Charakter tatsächlich, weil da würde ich auch zustimmen, dass sein Gesicht als dieser emotionslose Typ dann doch immer relativ gut passt irgendwie. Das macht da schon viel Spaß. So, gab ein paar Sachen, die mir in dem Film dann ein bisschen zu drüber waren, aber das ist, wie gesagt, ich konnte mit allem gut leben und ich würde behaupten, das lohnt sich da auch ins Kino zu gehen. Und wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann könnt ihr das natürlich auch wieder tun. Und zwar in jedem größeren Multiplex-Kino im Grunde könnt ihr euch The Accountant 2 anschauen, wenn ihr Lust habt.
So sieht's aus. Danke euch beiden. Und lieben Dank an Robert. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Robert. In den Kinos läuft ab dieser Woche ein belgischer Film an. Julie bleibt still heißt er, oder Julie. Es geht hier um eine junge Teenagerin, Julie heißt sie, die der aufstrebende Star im Tennissport in ihrer Heimat Belgien ist. Das Leben zwischen Schule und Turnieren ist ihr schon vertraut. Ihre Eltern unterstützen sie dabei. Doch eines Tages taucht ihr Trainer Jeremy nicht wie gewohnt in der Halle auf und über die Leitung erfährt Julia, wie eben auch die anderen Mädchen, dass er von seiner Position suspendiert wurde, weil er Grenzen überschritten hat. Was genau vorgefallen ist, das bleibt lange unklar. Ebenso, welches Verhältnis Julie zu ihrem Trainer hatte. Denn wir sind hier eher in der Beobachtungsperspektive des Ganzen. Also, was da wirklich vorgefallen sein kann und sein könnte, auch zwischen den beiden, bleibt lange im Dunkeln. Sie schreibt ihm weiter Nachrichten, trifft sich heimlich mit ihm und unterdessen erheben immer mehr Mädchen ihre Stimme. Doch Julie schweigt, was sie bisher immer der Kontrolle anderer unterlegen, also andere, die über ihr Leben entscheiden, muss sie sich nun den eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist wirklich sehr intensiv erzählt, toll gespielt von der Hauptdarstellerin Tessa Vandenbroek, die hier zum ersten Mal, glaube ich, vor der Kamera steht. Und der Regisseur und Autor des Films, Leonardo van Dijl, erzählt die Geschichte eben mit einer sehr gelungenen Mischung, finde ich, aus Nähe und Distanz. Auch wenn die Kamera halt wirklich fortwährend bei Julie ist, erschließen sich ihre Motive nur langsam. Das Ganze ist hochspannend inszeniert, sehr intim inszeniert und erzählt und konzentriert erzählt und wirklich toll gespielt von der jungen Hauptdarstellerin. Deswegen eine große Empfehlung von meiner Seite. Julie bleibt still, lief in Cannes, glaube ich, beim Filmfestival dort zuerst, ist auch Santa Regard, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall ab dieser Woche dann auch in den Kinos zu sehen. Der Film von Leonardo van Dijl, ja, geht dahin, es lohnt sich auf jeden Fall. Stark gespieltes Kammerspiel, Drama, aus einer jungen Perspektive halt auch auf jeden Fall, also jugendlichen Perspektive, viel Verständnis auch für die Figuren und für ihr Umfeld. Julie bleibt still. Jin, du hast dich auf den Jakobsweg begeben, wie so viele jetzt gerade quasi.
Absolut,
absolut. Es boomt ja geradezu eigentlich, der Jakobsweg. In den Zeiten, in denen wir leben, ist es halt irgendwo, glaube ich, ein großer Trend einfach und dem Ganzen etwas entgegenzusetzen und diesen Versuch irgendwie wieder zurück zum Ursprünglichen zu gelangen und mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Das kann man ganz gut auf dem Jakobsweg, auf dem langen Weg von Santiago de Compostela. Und deswegen werden da natürlich auch zahlreiche Filme drüber gedreht und Bücher geschrieben. Und beides hat quasi Bill Bennett gemacht.
Genau, Bill Bennett hat einen Bestseller geschrieben, der, glaube ich, den gleichen Titel auch trug.
Mein Weg oder My Way, also, My genau. Way the Way heißt der. Und the der way, ist bei uns in genau. Deutschland überhaupt nicht erschienen tatsächlich. Also zahlreiche andere, aber der nicht.
Ja, irgendwie nicht, aber der scheint, also das Buch scheint groß gewesen zu sein, erfolgreich. Und auch der Film, also The Way, My Way oder im Deutschen Mein Weg, 780 Kilometer zu mir, sehr handlicher Titel, war wohl auch ein Box-Office-Hit in Australien, wo auch Bill Bennett herkommt. Also der scheint da irgendwie dann doch auf einige Leute gestoßen zu sein, die da Interesse dran hatten. Ich glaube, hier geht der vielleicht ein bisschen unter. Ich habe den auch in der Sneak geguckt. Also hätte den vielleicht jetzt eher nicht privat geguckt, wahrscheinlich. Ja, und geht halt einfach auch um Bill Bennett, den Regisseur, der auch schon andere Filme gemacht hat, von denen ich jetzt aber keinen kannte. Ich glaube, das ist dann eher so ein australisches, lokaleres Ding. Der hat sich irgendwann mal auf den Jakobsweg begeben und nach eigenen Aussagen wusste er gar nicht genau, warum. Also weil viele ja dann sagen, ach, ich will mich selber finden oder ich will einfach mal diese Ding machen. Und er meinte so, ja, er versucht quasi den Grund, warum er den macht, da auf dem Jakobsweg erst zu finden. Das war auch in dem Film dann so. Und es geht halt tatsächlich dann um die meiste Zeit darum, wie er sich auf diesem Jakobsweg befindet. Es ist so ein bisschen auf lustig gemacht. Also es waren viele Witze und ich habe den jetzt auch in der deutschen Synchro geguckt, die war eher, würde ich sagen, nicht so stark leider, gerade weil viele Charaktere kommen halt aus verschiedenen Ländern, Ungarn, Italien, Spanien und sowas. Und dann haben eben manche haben so Akzente von denen, die auch selbst für das nicht geschulte Ohr, würde ich sagen, nicht super authentisch sind. Und dann gibt es aber wieder andere Charaktere aus den Niederlanden zum Beispiel, die dann komischerweise gar keinen Akzent haben, wo ich mir dann immer denke, okay, warum ist jetzt der Italiener, sagt die ganze Zeit, si, ah, du bist der hier. Und die, ja, also es war wirklich so auf diesem Level. Und dann die Niederländerin redet aber perfektes Hochdeutsch. Und auch sonst, es war immer so ein bisschen, naja, die Synchro, deswegen, ich glaube, der funktioniert wahrscheinlich im Englischen dann besser. Aber trotzdem fand ich den jetzt nicht, also schlecht fand ich den auf keinen Fall. Ich war, glaube ich, einfach nicht so wirklich das Zielpublikum. Ich dachte mir dann schon, wenn der jetzt im Fernsehen mal laufen würde und meine Oma den zum Beispiel guckt, ich glaube, die wird den super finden oder auch meine Mutter oder sowas, weil der ist an sich schon auf jeden Fall süß, der ist so ein bisschen was fürs Herz auch, der zeigt so ein bisschen dieses so, also wie er halt diesen Weg beschreitet und irgendwie eigentlich schon nach kurzer Zeit nicht mehr so richtig kann wegen seinem Knie und aber das trotzdem irgendwie durchziehen will und ein bisschen öffnen sich auch so Themen von so Männlichkeit und irgendwie auch diesem Ganzen, wo dann irgendwie doch nicht super drauf eingegangen wird, aber an sich ist das schon okay. Und das Interessante an dem Film fand ich, das ist mir dann erst beim Abspann aufgefallen, dass sich ganz viele selber spielen, die der quasi auf dieser Reise getroffen hat, die Leute auf dem Jakobsweg, die Pilgerer, die spielen sich da auch selber, also nicht alle, aber insgesamt spielen sich es gibt nur drei professionelle SchauspielerInnen in diesem ganzen Film und das ist halt der Bill Bennett spielt und noch einige andere, zum Beispiel die Frau von Bill Bennett spielt auch die Frau von Bill Bennett im Film, also es ist ganz interessant so und dass eben die Pilgerer sich selber spielen, ist irgendwie ein, weiß nicht, süßer Touch, fand ich. Ob die jetzt das super gemacht haben oder nicht, bleibt mal außer Frage, ich fand das absolut solide
Und ja, wie gesagt, steht als Drama drinne. Es ist aber auch sehr viel Humor drinne. Einige Witze, die auch funktioniert haben, selbst für mich, den absoluten Humorkritiker. aber auch manche, wo man sich denkt, na gut, wo dann die älteren Herrschaften in der Reihe vor mir laut losgelacht haben. Also ich glaube, das könnte eher für das Klientel was sein. Aber wenn man einfach ein bisschen sich auf eine kleine Reise begeben will, wie Bill Bennett auch, dann kann man sich das schon auf jeden Fall angucken. Ja, ist jetzt technisch nicht super gemacht. Es waren viele so Shots dabei, wo ich mir dann dachte, ah, das könnte jetzt auch eine Werbung sein, könnte auch ein Werbespot sein für irgendwas. Aber muss es, glaube ich, auch nicht sein, weil das nicht das ist, worum es in dem Film geht, sondern es geht eben um diese Reise. Viele Stellen, wo ich auch dachte, na gut, jetzt passiert eine Weile nichts. Aber insgesamt war das okay und hatte, glaube ich, dann auch am Ende irgendwie was. Hat es einen schönen, sage ich mal, wo man sich denkt, ach, ist doch was Schönes fürs Herz. Es haben Leute neben mir geweint und sowas. Also ist, glaube ich, schon okay. Einfach, würde ich jetzt mal sagen, okay.
Okay, geht in Ordnung.
Geht in Ordnung.
Ja, dein Verdikt zu meinem Weg, 780 Kilometer zu mir. Ja, wenn ihr was Schönes sehen wollt, vielleicht auch mit euren Ellies, dann geht doch ins Kino. Schaut euch doch Der Pinguin meines Lebens an. Was für ein dämlicher deutscher Titel, aber der liegt dann, glaube ich, auch wiederum nur an der Buchvorlage. Da kann dann vielleicht auch, ich sage immer, der Verleih kann da nichts für. Ich nehme den immer gerne in Schutz.
Sicher, dass die nichts dafür können, die potenziell den deutschen Titel
sie
auch machen.
Sie könnten es natürlich auch tun. Aber das Ganze basiert eben auf einem Buch, The Penguin Lessons. Also The Penguin Lessons heißt das Buch. Und dieses Buch, das hier... ja, jemand geschrieben hat, dessen Name ich gerade hier nicht finde, aber auf jeden Fall, also doch richtig, der heißt ja Tommy Shell, heißt er, ja genau. Er heißt nämlich genauso wie die Figur im Film, erfreulicherweise, also man hat ja tatsächlich auch den originalen Namen übernommen, das ist schön. Und Tommy Shell hat eben ein Buch über eine Begegnung geschrieben, die er hatte in den 70er Jahren. Dort kam er nämlich als Englischlehrer an ein Internat, an so ein Elite-Internat. Reiche Argentinier und Argentinierinnen haben sich dort quasi ihre Kinder dorthin geschickt, um ihnen eine bessere Erziehung zu ermöglichen. Und ja, drumherum fällt das Land auseinander. Wir haben es 1976, also die Militärjunta hat hier die Macht übernommen. Die Kommunisten kämpfen gegen die Faschisten draußen vor der Türe und das sollte alles möglichst auch draußen bleiben. Tommy Shell hat eh keinen Bock irgendwie auf den Job, auf diese Stelle und sich in irgendeiner Form da großartig krumm zu machen für, er ist da eher so widerwillig, driftet mehr durchs Leben, war wohl in den Jahren vorher in Venezuela, in Paraguay wohl schon und kommt ursprünglich halt eben aus Großbritannien und ja, wird dort halt eben angestellt als Englischlehrer, kriegt auch so eine Klasse für Lernschwache, da sind auch die besten Chancen nicht unbedingt denen was beizubringen und dann wird das Internat geschlossen für eine Woche und hier nutzt ja Tom die Gelegenheit und reist nach Uruguay und will dort einfach ein bisschen Spaß haben, am Strand abhängen, Frauen aufreißen und eine gute Zeit verleben und er trifft dort tatsächlich auch auf eine Frau, bezirzt sie mit seinen hervorragenden Tanzkünsten und die beiden spazieren am Strand entlang und kommen sich näher und dann entdecken sie ein Ölfeld, also eine Öllache, die dort am Strand angespült wurde und in der sehr viele Pinguine verendet sind und einer von ihnen ist noch am Leben und den nimmt Tom dann, um die Frau zu beeindrucken, mit in das Hotelzimmer und dann reinigen die beiden gemeinsam quasi diesen Pinguin und fortan weicht dieser Pinguin nicht mehr von Toms Seite, auch wenn er ihn eigentlich loswerden will. Er bringt ihn also tatsächlich, er schmuggelt ihn mehr oder weniger über die Grenze und er landet dann halt eben in diesem Internat mit ihm und wird dort dann tatsächlich auch so ein Stück weit zum Star unter den Schülern. Das Ganze ist sehr, sehr herzerwärmend erzählt. Es ist einfach ein super putziger
Kerl so, dieser kleine Pinguin, ganz im Gegenteil zu Tom Michel, gespielt von Steve Coogan, und das könnt ihr euch ja so vielleicht so ein bisschen vorstellen, also dieses trockene, zynische, das passt hier wirklich ganz hervorragend, diese Art, die er hat, macht das also wirklich klasse, spielt hier sehr, sehr authentisch eben auch diese Figur des Tom Michel in dieser Lebenssituation, die auch ihre Gründe hat, wie dann auch sich im Laufe des Films noch erklären wird. Wir haben hier Jonathan Pryce als Schulleiter, als Direktor, der auch wirklich klasse ist, und das Ganze ist einfach sehr, sehr, ja, crowd-pleasing erzählt, würde ich mal so sagen. Also es ist schon ein Film, der viel auf Harmonie setzt, in jedem Fall auch das Ganze sehr schön erzählt, aber trotzdem mit ein paar Spitzen, mit einem schönen trockenen Humor und einigen durchaus auch überraschenden Story-Wendungen. Peter Cataneo hat das Ganze gedreht, also der ist der Regisseur des Films, der hatte im Vorfeld bereits Ganz oder Gar Nicht gemacht, vor vielen Jahren, und auch zuletzt Mrs. Henderson Presents, sonst sehr, sehr viel für das Fernsehen inszeniert, und der macht es hier wirklich absolut solide. Kann man nicht anders sagen. Der Pinguin meines Lebens ist wirklich eine sehr unterhaltsame, ja, fast 2 Stunden Geschichte hier. Geschrieben eben in der Romanvorlage, die wir auch, oder in der Buchvorlage von Tom Michel, den wir auch gleich hier noch zu verlosen haben beim Filmriss Filmquiz. Jeff Pope hat das Ganze adaptiert, und der hat in der Vergangenheit halt auch mit Sachen wie Follow Me Now beispielsweise für Stephen Frears oder The Lost King auch bereits schon zusammengearbeitet, auch bei Stan and Ollie mit Steve Coogan. Also die beiden kennen sich auch und wissen quasi miteinander zu arbeiten. Und ja, macht Laune, kann ich empfehlen. The Penguin Lesson. Ich vergesse das S immer. Oder Der Pinguin meines Lebens. Ab dieser Woche zu sehen, in den Kinos zu sehen. Wir haben noch ein bisschen Film für euch, und da kommt knapp quasi nach Ostern. Knapp daneben ist auch vorbei. Der Osterfilm des Jahres quasi. Wenn man so der Presse glaubt quasi, die hier irgendwie, oder den Besucherzahlen aus den Vereinigten Staaten glaubt.
Ja, ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum der bei uns nicht letzte Woche schon gestartet ist. Ja. Das ergibt, also ich finde, es ergibt überhaupt keinen Sinn, einen Film mit dem Titel The King of Kings, der halt wirklich die komplette Jesus-Geschichte als Animationsfilm erzählt, nach Ostern zu starten, also nach einem der wichtigen Feiertage. Genau, ist ein Animationsfilm von Yang Seong-ho, ein Koreaner, das ist sein Spielfilmdebüt, also als Regisseur. Ich habe mal geguckt, der hat Visual Effects viel gemacht. Der populärste Film, für den er Visual Effects gemacht hat, ist Sympathy for Mr. Vengeance, den wir ja auch kennen, von Park Chan-wook. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass der Mensch jetzt irgendwie, der sonst viel für koreanisches Kino Effekte gemacht hat, einen Animationsfilm gemacht hat über und um Jesus und dann mit einem Voice-Cast auffährt im englischen Original, der, finde ich, kann man schon so sagen, seinesgleichen sucht, weil wir haben als Jesus Christus selbst Oscar Isaac, wir haben eine Rahmenhandlung, in der Charles Dickens einem seiner Kinder diese ganze Geschichte erzählt, weil das kleine Kind ist besessen von King Arthur und der ganzen Artus-Saga, und dann kommt eben Charles Dickens und sagt, pass auf, ich erzähle dir hier die Geschichte vom König der Könige, auf dem basiert auch deine Geschichte von King Arthur und sowas. Und da haben wir eben Kenneth Branagh als Charles Dickens, Uma Thurman als Catherine Dickens. Wir haben, ich gehe jetzt einfach hier durch, weil es einfach nur große Namen sind. Du hast Pierce Brosnan als Pontius Pilatus, du hast Forrest Whitaker als Petrus, Hohepriester ist Ben Kingsley, wir haben Mark Hamill dabei, Jim Cummings, es ist, ja. Ich war selber sehr überrascht, wer da alles mit dabei ist. Ja, und dann haben wir einfach halt einen Animationsfilm, der durchaus, also ich fand den jetzt, dass die Animation jetzt nicht schlimm oder sowas. Es hat halt einen speziellen cartoonigen Stil in der 3D-Animation, und da wird einfach einmal ein Abriss gemacht über Jesus, sein Leben, mehr oder weniger. Es beginnt halt wirklich am Anfang ganz kurz, Bethlehem, wo er geboren wird, dann, dass er als Kind kurz, wie er aufgewachsen ist, wie er das erste Mal in Jerusalem den Tempel gesehen hat, und dann kriegen wir wichtige Stationen. Er läuft übers Wasser, Bergpredigt und das Essen teilen, was sich vermehrt. Er heilt Blinde und Kranke. Also wirklich most basic, einmal kurz Bibelstunde. So. Ne? Wo ich sage, okay, ich bin konfirmiert, ich habe schon mal Religionsunterricht gehabt, ich kannte das jetzt alles schon, ich fand es jetzt trotzdem nicht schlimm, das da nochmal so schön aufbereitet zu sehen. Das war schon voll okay. Aber so richtig vom Hocker gerissen hat es mich jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Was mich eher überrascht hat, war dann, wenn es dann eben zum Ende von Jesus hingeht, sag ich mal, Richtung Ostern und Kreuzigung und allem. Da war ich tatsächlich dann ein bisschen überrascht für einen Animationsfilm. Es ist halt immer noch die Jesusgeschichte. Und dass sie es doch in Anführungsstrichen relativ hart zeigen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, also man sieht jetzt nicht direkt, wie Nägel in seine Hand geschlagen werden. Aber wir sehen, wie er auf dem Kreuz liegt und jemand einen Nagel und einen Hammer in der Hand hat. Und dann geht die Kamera halt weg. Und du merkst halt im Hintergrund die Bewegung, wie er ans Kreuz genagelt wird. Ja, man hat jetzt auch kein Blut oder sowas, aber ich fand trotzdem, mein Gedanke war trotzdem wieder so, ich glaube, bei vielen anderen so Mainstream-Animationsfilmen würde man das potenziell jetzt nicht unbedingt so machen. Fand ich aber irgendwie auch gut, weil ich so denke, wenn du halt schon diese ganze Jesus-Sache erzählst, dann gehört das halt auch irgendwie dazu. Der hatte halt kein schönes Ende, sag ich mal. Und ja, dann, wie gesagt, müsst ihr selber wissen, ob ihr da Lust drauf habt, euch halt einmal kurz eine Bibelstunde zu geben auf 104 Minuten. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht komplett vom Film enttäuscht worden oder sowas. Was ich eher wieder als problematisch empfinde, ist halt dann der Vertrieb, der dahinter steht, weil das halt wieder diese Angel Studios sind, über die wir jetzt schon ein paar Mal geredet haben, die halt gerne so Dinge benutzen, um eben versuchen, ihre
Zu missionieren.
Mhm. Da kommt dann auch im Abspann, also nach den ersten Credits, bevor die Credits durchrollen, kommt auch irgendwie die Einblendung mit dem QR-Code, dass man doch für andere Leute Tickets kaufen soll und man kriegt dann auch Geschenke. Und dann das für mich irgendwie auch Widerliche dran, dass die Kinder vor Kameras gesetzt haben, die gesagt haben, wie toll doch die Geschichte ist und dass das jedes Kind muss Jesus kennen und sowas. Das fand ich halt wieder so, nee, das braucht's auch einfach nicht. So, also ich find's, wie gesagt, der Film an sich hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass der eine krasse Missionierungsaufgabe ist. Der ist, ich würde ihn eher als naiv bezeichnen halt, dass er halt, du hast halt eben, ich weiß jetzt gerade nicht so genau Bescheid über Charles Dickens, wie krass religiös der wirklich war, der halt da seinem Kind eben das näher bringen will und halt davon erzählt, wie toll Jesus war, wo ich so bin, ja, kann man machen, wenn man halt einen Film so erzählen möchte. Das würde ich dem jetzt nicht krass vorwerfen, aber dass die das halt drumherum dann wieder so benutzen, finde ich halt eher schade.
Mhm. Tatsächlich. Solide, animiert zumindest.
Ja, also ich habe jetzt, ist mir nichts negativ großartig aufgefallen. Mhm. Ist halt, wie gesagt, für mich gab es halt auch nichts Neues oder sowas. Ich habe da jetzt nichts irgendwie Großartiges erfahren. Es ist halt wirklich die most basic Jesus-Geschichte. Die einzigen Sachen, die rausgestanden sind, waren tatsächlich, wenn es dann kurze Flashbacks zum Alten Testament gab, weil er einmal auch kurz anreißt über die Plagen und dass sie Blut an ihre Häuser geschmiert haben, damit ihre Kinder nicht umgebracht werden und sowas. Weil das wird dann auch kurz erwähnt und da wechselt es dann den Animationsstil. Da sind dann so stilisierte 2D-Welten teilweise, wo man auch so, also das ist dann nicht direkt animiert, sondern sind mehr so kurze Stills, die so ein bisschen sich bewegen. Mhm. Da gibt es dann auch so eine schöne 2D, wie so ein Gemälde, wo sie halt durchs Meer laufen und sowas. Das bringt da ein bisschen visuelle Abwechslung rein, sag ich mal. Fand ich aber auch, also wie gesagt, deswegen war ich auch so, ich habe mich halt gefühlt, als wäre ich irgendwie, wenn du in der Schule oder sowas oder in so einem Konfirmationsunterricht sitzt und das erste Mal gefühlt davon, die jemand das erste Mal das erzählt, dann sind genau das die Stationen von Jesus, die dir halt ja jemand erzählt. Hm. Wie gesagt, wie er halt jemanden, der nicht laufen kann, wieder laufen lässt, wie er den Blinden heilt, dass er wieder sehen kann, wie er bei der Bergpredigt dafür sorgt, dass alle ihr Brot und ihr Fisch haben, wie er getauft wird und wie er Petrus dann sagt, ja, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn gekräht hat und so weiter und so fort. Muss man halt dann selber wissen, ob man da Lust drauf hat.
Ja, alles was wir ja irgendwie schon in Sardal-Filmen immer gerade zu Ostern halt gesehen haben.
Ne? Eben, also deswegen ist es halt nichts Neues. Ich habe, mein Gedanke war halt, ich finde es okay, wenn man da selber irgendwie Lust drauf hat oder gerade auch, ich finde es jetzt auch nicht grundsätzlich verkehrt, das Kindern mal zu zeigen. So, muss dann vielleicht noch eingeordnet werden von Eltern potenziell.
Genau, dass das vor dem Abspann ausmachen.
Ja, genau. So nach dem Motto, ja, der Typ hat gelebt, hat er das alles gemacht? Vermutlich nicht.
Genau, mit den Kindern darüber reden, danach ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Und ja, vielleicht kann man den dann quasi ab nächstes Jahr, jedes Jahr zu Ostern
schauen. Ja, also ich weiß auch nicht,
dieses Jahr nicht,
was die sich dabei gedacht haben, weil dadurch, dass in Amerika ja mal Freitagsfilme starten, hat er dort, glaube ich, wirklich das perfekte Datum gehabt mit Karfreitag.
Und er durfte wahrscheinlich einfach vorher nirgendwo anders laufen.
Ich verstehe auch. Das, wie gesagt, ergibt mir keinen Sinn. Eigentlich würde es mich auch mal noch interessieren, was den Regisseur, wie er auf die Idee kam, nach ganz vielen Visual Effects in Live-Action-Film in Korea einen animierten Film über Jesus zu machen als Regisseur. Weil das finde ich schon einfach interessant. Der hat nämlich wirklich Directing-Debüt, Producer und Writer ist er von dem Film. Mhm. Hat davor nie was produziert, nie was geschrieben, sondern wirklich nur Visual Effects in Korea gemacht. Und hat halt jetzt mit so einem Voice-Cast eben auch, das fand ich irgendwie sehr interessant einfach.
Ja, vielleicht hat er eine Vision gehabt. Und die Erkenntnis quasi, diesen Film zu machen, der jetzt auch sehr breit startet, Der König der Könige, ab dieser Woche im Kino. Und ja, wie wir schon hören aus den Vereinigten Staaten, der erfolgreichste biblische Animationsfilm.
Ja, er hat jetzt irgendwie, glaube ich, 2 Millionen mehr eingespielt als Prinz von Ägypten. Ja. Und ich glaube, wenn du den inflationsbereinigst, dann ist ja wieder drüber.
Das machen wir natürlich nicht, würden wir niemals.
Nein.
Ketzerei hier. Schön. Damit haben wir die Filmstarts für diese Woche abgedeckt. Die wirklich wichtigen. In dieser Woche laufen aber noch ein paar andere Filme an. Einer ist uns leider Gottes durchgerutscht, hat nicht mehr geklappt. Wollen wir vielleicht dann nächste Woche noch nachreichen für Quiet Life? Hast du da vielleicht kurz ein paar Fakten, lieber Jin? Nicht? Okay, gut. Dann übernehme ich das jetzt erwischt. Hier kurz. Der Film begibt sich nach Schweden ins Jahr 2018. Ein unbekanntes Syndrom, das Flüchtlingskinder betrifft, löst bei Ärzten und Politikern Besorgnis aus. Sergej und Natalia sind mit ihren beiden Töchtern Katja und Alina wegen politischer Verfolgung aus Russland nach Schweden geflohen, in der Hoffnung auf ein neues Leben, nachdem ein Angriff Sergej fast das Leben gekostet hatte. Das und ihre Schwierigkeiten auch im schwedischen Asylsystem wird behandelt in dem Spielfilm Quiet Life von Alexandros Avranas, der ab dieser Woche zu sehen ist. Wir können eine letzte Reise antreten, wenn ihr wollt.
Können wir das tun? Ja.
Der läuft auch ab dieser Woche in den Kinos, ist ein Dokumentarfilm tatsächlich.
Aus Skandinavien, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau, richtig. Ist schwedisch auch tatsächlich. Nochmal schwedisch.
Genau, ein schwedisches TV-Duo, Philipp und Frederik, die einen Trip durch Frankreich machen, um Überreste von Philipps Vater zu verteilen, wenn ich das richtig sehe. Oder um mit ihm nochmal Zeit zu verbringen.
Genau, mit ihm nochmal. Der ist noch nicht.
Genau, noch ist er nicht.
Noch ist er nicht.
Sieht gerade, der steht auf dem Poster. Er ist noch dabei. Sie fahren mit ihm durch Frankreich und es scheint ein lebensfreudiger Trip durch Frankreich zu sein, der wahrscheinlich auch geplagt ist von, mal muss man das Auto schieben. Ne, wer seine Karre liebt, der schiebt oder sowas.
Weiß bestimmt ein schöner, unterhaltsamer Trip.
Ja, wie Jin vorhin bei dem anderen Film gesagt hat, ne, mit Oma oder sowas, die wird da bestimmt ihren Spaß haben.
Ja. Könnt ihr also auch sehen ab dieser Woche, der läuft wirklich zahlreich im Kino. Eine letzte Reise. Und unter dem Titel Hollywood Gate kommt ein Dokumentarfilm von Ibrahim Nashat in die deutschen Kinos, eine deutsch-amerikanische Koproduktion. Und das Ganze gewährt uns einen Blick in die Schaltzentrale des Taliban oder der Taliban. Hollywood Gate könnt ihr also auch schauen diese Woche. Ja, und was ihr sonst noch so zu Hause schauen könnt, das erzählen wir euch gleich noch. Vorher aber ein bisschen Musik aus unserem...
Der Soundtrack des Monats.
Genau, aus Sinners nochmal Musik. Hier ist Don Toliver und Ludwig Göransson mit Flames of Fortune.
Sieh dir diese Riesentomate an, Martha.
Ich hab gar nicht gewusst, dass man so große züchten kann, Jim.
Ich frag mich nur, wo sie hin will. Sie hat den kleinen Timmy erwischt.
Armer Kleiner.
Und den Ratzeputzer aufgefressen.
Klassiker.
Der kleine Timmy.
Der kleine Timmy. So, wir haben noch ein bisschen Zeit und die wollen wir natürlich nutzen und wir nutzen sie mit einem Blick in unsere...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau, die Filmriss-Sofa-Ecke und das, was so aktuell im DVD- und Blu-ray-Regal liegt. Und da ist gerade frisch erschienen ein Film bei Cape Light.
Genau, Mads oder Mad-Ass. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wofür es steht. Es ist ein französischer Film von David Moreau. 89 Minuten geht er und... es ist ein One-Shot, ein kompletter. Ah. Deswegen meinte ich nämlich auch, Jin, dass er was für dich sein könnte, weil du bist großer Fan von One-Shot-Filmen.
Oh ja.
Und wir folgen am Anfang, jetzt muss ich kurz gucken, wie er heißt, Romain. Wir beginnen bei ihm, bei seinem Drogendealer, wie er sich irgendwelches Pulver durch die Nase zieht und das dann mitnimmt, aber auch nicht so richtig weiß, was es ist. Und dann nach Hause geht, von seinem Vater immer wieder genervt wird, der irgendwie eigentlich alles für ihn bezahlt, weil er irgendwie so viel zu reich ist. Und dann ist irgendwie komisch, ist, sich mit seiner Freundin trifft, die einfach auch nur Bock auf sein Zeug hat, was er mitbringt eigentlich, hat man das Gefühl. Und die auch viel zu viel Bock auf die Drogen hat. Und dann folgen wir eben ihm und ihr durch diese Nacht, die immer mehr eskaliert. Auf dem Weg nach Hause hat er nämlich auch noch eine Frau mit aufgelesen, die anscheinend nicht sprechen kann, wie wir mitbekommen, und aber irgendwie ein Krankenhausoutfit anhat und anscheinend vor irgendwas flieht. Und dann fühlt er sich immer wieder komisch, seine Freundin dreht auch durch. Und ich glaube, wenn er das postet, es ist halt am Ende, läuft es darauf hinaus, dass es sich um irgendeine Art von Infektion/Zombie-Geschichte hält, die eben auch ihn befällt, weil das irgendwie mit dem Pulver, mit der Frau, was genau ist, wissen wir nicht. Aber es geht halt um diese eine Nacht, beziehungsweise diese anderthalb Stunden und was in denen alles passiert und wie sich Leute da verwandeln, was da so los ist in, ist es Paris? Ich weiß es schon mal. Ich habe es schon wieder vergessen, ob es jetzt, man kriegt es, glaube ich, nicht so richtig mit, ob es jetzt direkt die Großstadt ist oder nicht. Ich fand's solide. Ich fand's jetzt nicht übermäßig toll. Ich hätte mir zwischendurch, glaube ich, tatsächlich eher nämlich Schnitte gewünscht, weil es gibt so ein, zwei, drei Autofahrten oder halt eben so, wo sich eine Figur von A nach B bewegt. Und das fühlt sich dann so ein bisschen zerdehnt an, weil halt die Kamera dann irgendwie mit dem Auto ist oder halt eben auf so einer Ladefläche von so einem Pickup-Truck. Und man das Gefühl hat, okay, wir füllen hier halt einfach gerade mit irgendwas ein bisschen diese Zeit, weil wir wollen den One-Shot nicht aufgeben, aber die Charaktere müssen halt von Location A zu Location B kommen. Das fand ich halt ein bisschen schade. Aber irgendwann drückt er schon auch gut aufs Gas und das macht dann auch schon Spaß, dazu zu gucken. Jo. Also ja, kann man auf jeden Fall gut machen. Mhm. Damit bekommen, der lief jetzt auch im Februar bei den Fantasy Filmfest White Nights und kam da wohl auch ganz gut an. Da hatten die Leute auch schon Spaß mit. Und ich glaube, gerade für Freunde von One-Shots oder sowas, das ist ja, das kann das schon auch was sein. Wie gesagt, man muss halt dadurch, durch dieses Gimmick, sag ich mal, ein paar Abstriche machen. Aber das, mich hat es jetzt ein bisschen gestört, aber ich glaube, das muss kein Gamebreaker sein oder sowas. Das kann schon trotzdem noch für viel Spaß sorgen.
Mhm. Okay, also falls ihr Mats sehen wollt, er läuft jetzt quasi im DVD- und Blu-ray-Regal ein. Gibt's bei Cape Light jetzt zu kaufen und zu leihen. Wenn ihr wollt, dann greift zu oder gewinnt am Ende der Sendung. Da verlosen wir dann auch das ein oder andere Exemplar noch an euch. Ebenfalls auf DVD und Blu-ray erschienen bei Pandastorm ist der Zeitreise-Thriller Things Will Be Different, produziert von niemand geringerem als Justin Benson und Aaron Moorhead. Und die beiden kennen wir ja unter anderem nicht zuletzt durch ihren großartigen The Endless, wo sie ja auch die Hauptrolle gespielt haben, wie sie das ja auch oft machen in ihren Filmen. Ganz hervorragende diese Kultgeschichte erzählt hat. Ich fand den extrem spannend und interessant auf jeden Fall. Gesehen?
Mm-mm.
Oh, nachholen.
Also die ganzen Benson und Moorhead-Geschichten, cool. Da bin ich so, ich habe mitbekommen, dass man die sehen soll.
Ja.
Aber ich habe sie nie.
Solltest du noch tun.
Bis jetzt geguckt.
Genau, die haben ja auch Spring gemacht, Love is a Monster und Synchronic, das waren so die beiden Filme, die sie auch gemeinsam vorher gemacht haben. Hier sind sie jetzt nur als Produzenten aktiv, denn sie haben das Regiedebüt, das Spielfilmdebüt von Michael Falker inszeniert oder vielmehr produziert, und Michael Falker wiederum ist der Cutter gewesen von ihren Filmen. Der hat jetzt hier also sein Langspielfilmdebüt vorgelegt, auch wieder mit sehr kleinen, begrenzten Mitteln. Das Ganze spielt also hauptsächlich mit einer begrenzten Anzahl von Figuren an einem abgeschlossenen Ort. In diesem Fall ist es ein Bauernhaus, in dem zwei entfremdete Geschwister Zuflucht suchen. Und dieses Bauernhaus entführt sie dann in eine andere Zeit, wie sich das natürlich gehört. Wir haben hier einen Zeitreise-Thriller. Things Will Be Different von Michael Falker, also jetzt auch auf DVD und Blu-ray erschienen bei Pandastorm. Musik.
Ja, und Jin, du mag, kannst, wenn du willst, jetzt nochmal ein Loblied singen auf einen unserer Filme des Jahres im letzten Jahr tatsächlich. Den haben wir hier in unsere Top 10 gewählt und war also auch einer unserer Herzensanliegen. Genau, also Anliegen. Mia hatte ihn als Film des Jahres in ihrer Liste auch drin. Und ja, The Outrun, ich fand ihn auch wirklich toll, muss ich sagen. Ja, Nora Fingscheid und Saoirse Ronan haben hier gemeinsame Sachen gemacht.
Genau, also in meiner Top 10 war er auf jeden Fall auch. Und die war letztes Jahr sehr, sehr aufgeblasen, weil ich habe die dann doch zu einer Top 20 gemacht, weil ich so viele Filme letztes Jahr toll fand. Deswegen, der hat es in die Top 10 geschafft, was dann für das letzte Jahr dann schon auch nochmal ein extra Kompliment ist an den Film. Und genau, wie gesagt, also Saoirse Ronan ist, die spielt sich da einen weg, ey. Die ist, also die, ich habe, glaube ich, noch nichts mit ihr gesehen, wo sie nicht super ist und umwerfend einfach. Also das ist, die hat auch, also irgendwann muss dann auch mal einfach der Oscar her vielleicht, aber es war natürlich dieses Jahr auch schwierig.
Man merkt halt auch einfach, dass es ihr ein Herzensanliegen war, wirklich diesen Film zu machen und eben auch dieses Buch zu verfilmen, ne, von Amy Lipchott.
Das auf jeden Fall. Und Nora Fingscheid, die man vielleicht kennt von Systemsprenger, den ich auch sehr, sehr, sehr gut fand. Also bis jetzt Nora Fingscheid eine Filmografie, die mich wirklich abgeholt hat. Und jetzt bei The Outrun auch, also als ich den im Kino geguckt habe, ich war selten oder lange Zeit nicht mehr so aufgelöst danach. Das ist wirklich einer der, also ich habe ganz viel geweint bei dem Film. Und ich
wollte gerade fragen, wie oft hast du geweint?
Ich weine viel bei Filmen auf jeden Fall, aber das war nochmal so ein, wo ich wirklich da saß und irgendwann dann auch so dachte so, ich möchte jetzt einfach auch mal nicht mehr die ganze Zeit weinen. Aber es war, also es war natürlich die gute Art von Weinen, die auch irgendwie diese berührende Art und also es geht um eine Alkoholikerin, die eben jetzt versucht, den Entzug zu schaffen, was eben natürlich schwierig ist und also ist ja eine wahre Geschichte und geht dann eben auf so eine Insel, Orkney Island, ja,
die Orkney Islands,
klein und abgelegen, wo eigentlich nichts passiert, aber genau das eben vielleicht das Gute auch ist für sie, um sie da rauszuholen und sie ist da eben in diesem Kreisel an Selbstzerstörung ein bisschen so gefangen, was natürlich mit dem Alkoholismus oft einhergeht. Aber das ist wirklich so, wie sie das darstellt, ist sehr irgendwie echt nah am Leben dran irgendwie. Deswegen hat mich das auch so berührt. Und die Leute, die sie trifft und wie sie aufgenommen wird und wie es irgendwie, wie die Leute ihr auch versuchen, daraus zu helfen. Und das ist echt sehr, sehr berührend und schön gemacht. Und eben auch wie bei Systemsprenger, der auch so sehr nah dran war und sehr krass gespielt war, wo man fast schon denkt, okay, gucke ich nicht gerade wirklich dieser Person zu und ist das nicht gerade eine Doku? So fand ich das bei dem hier auch. Natürlich kennt man Saoirse Ronan vielleicht nochmal mehr einfach vom Gesicht als jetzt Helena Zengel von Systemsprenger, dieses kleine Mädchen da, aber bei Systemsprenger fand ich es eben auch krass, dass es halt so sehr echt ist und sehr authentisch und sehr nah dran und so war das hier auch. Und also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt den auf jeden Fall noch. Ist ja jetzt, gibt's ja jetzt dann auf Blu-ray.
Und DVD. Und DVD. Genau, richtig. Über Arthouse erschienen.
Lohnt sich wirklich.
Ich fand es einfach toll, so diese Bilder auch von den Orkney Islands und die Menschen dort halt eben auch, ne, die einfach so von der Straße quasi, ne, weggecastet, genau, mehr oder weniger für diesen Film, also auch wirklich authentisch dort leben und Bewohner sind dieser Inselgruppe. Das fand ich halt auch wirklich sehr, sehr charmant dann auch, die mit dabei zu erleben in The Outrun, der jetzt bei Arthouse erschienen ist. Und da gibt es ein paar Exemplare für euch der Blu-ray am Ende der Sendung beim Filmriss Filmquiz. Und Herr Lennart Zengel seht ihr ja nächste Woche wieder. Da freue ich mich auch schon drauf. Die Legende von Ochi.
Stimmt,
von A24. Stimmt. Nächste Woche zu sehen hier. Die macht ja jetzt groß Karriere, nachdem sie schon neben Tom Hanks gespielt hatte. Jetzt also hier in der A24-Verfilmung einen neuen Film quasi und dem ersten Fantasy-Film aus dem Studio. Da freuen wir uns nächste Woche drauf. Genauso wie auch auf Der Meister und Margarita. Das ist ja schon einer, den Jasmin schon lobend erwähnt hat und auf den sie sich freut in diesem Jahr. Große Romanverfilmung mit August Diehl. Das also nächste Woche hier bei Filmriss, dem Kinomagazin eures Vertrauens. Und jetzt kommen wir hierzu.
Schöne Nacht zum Spazierengehen.
Genau.
Filmriss, Filmquiz.
Letzte Woche gab es Black Panther zu erraten. Hier Michael B. Jordan und sowieso alles. Schaut euch Blood and Sinners an. Ich versuche es auch, er läuft nicht mehr in Englisch. Scheiße.
Du wirst es überleben, Lars.
Naja, ob ich es überlebe, mal gucken, auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt neu raten mit einem neuen Filmriss Filmquiz und das ist dies hier.
Weißt du, vielleicht liegst du mit deinem Massaker ja total falsch. Wie kannst du überhaupt sicher sein, was heutzutage noch den Zorn Gottes hervorruft? Es gab mal Zeiten, da kam man schon in die Hölle, nur weil man freitags Fleisch gegessen hat.
Aber die Todsünden bleiben gleich. Jemanden, der gegen die Gebote verstoßen hat, den rieche ich schon aus einer Meile Entfernung. Wollen wir wetten?
Oh ja, wetten. Du schuldest mir heute noch $10 wegen der Wette, welcher Film mehr Erfolg haben würde. E.T. oder Crush Groove?
Weißt du was? Leck mich. Das wird sich nämlich erst noch rausstellen. Was willst du mir damit unterstellen? Etwa, dass ich es nicht mehr so bringe?
Unterstellen? Gar nichts. Ich sage es dir ganz offen.
Da, der da. Da ist schon einer.
Ja und? Die knutschen.
Ehebruch.
Ehebruch?
Ehebruch.
Ach, du hast wirklich ein schlichtes Gemüt.
Habe ich nun recht, oder was?
Nun, ich kenne rein zufällig die Wahrheit, aber ich werde sie dir nicht verraten. Ich will sehen, wie sauber du noch arbeitest. Was hast du für Beweise?
Er trägt einen Ehering.
Und es könnte nicht sein, dass er mit ihr verheiratet ist?
Kein verheirateter Mann küsst seine Frau so wie der da.
Oh Gott. Ich bin heilfroh, dass du nie geschworen an einem wichtigen Verfahren warst. Das kannst du mir glauben. Kein verheirateter Mann küsst seine Frau so wie der da. Bist du stoned?
Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie verheiratet?
Wieso?
Ich bin nur neugierig.
Was glaubst du? Was ist?
Mit ihr?
Was?
Sind Sie mit ihr verheiratet?
Das geht dich zwar einen Scheißdreck an, aber nein, bin ich nicht. Warum?
Ja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche Freikarten zu Until Dawn.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Und zu Der Pinguin meines Lebens haben wir ebenfalls Freikarten für euch und die Romanvorlage aus dem S. Fischer Verlag. Das war's von uns für diese Woche. Nächste Woche mehr. Auch wieder mit euch?
Ja, ja.
Schön. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ich wollte nichts anderes hören. Wir haben dann auch lieber hoffentlich wieder andere Stimmen hier im Kopf und im Ohr. Also seid wieder mit dabei. Und wenn ihr nachhören wollt, könnt ihr das natürlich auch jederzeit tun unter filmriss-leipzig.de und uns dort auch gerne abonnieren und den RSS-Feed bei euch einpflegen. Und dann seid ihr immer dabei bei Filmriss auf dem Laufenden. Ich bin jetzt auch mal raus hier. Lars sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald, Rian.
Bye, bye.
Tschüss. Mr. Griggs hat geschickt Ausrüstung, die Sie wollten. Möchten Sie Ausrüstung jetzt sehen?
Ja.
Ist es das, was Sie haben wollten?
Ja.
Habe ich noch nie gesehen, diese Sachen. Was ist das?
Sprengzünder.
Das? Wozu ist das?
Das ist blaues Licht.
Und was macht es?
Es leuchtet blau.